Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich darf uns heute aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 6 vorstellen und versuchen nahezubringen. Ja, vielleicht können wir die eine Folie mit der Karte einblenden, so für die Einleitung. Ja, die ganze Szenerie ist folgende. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise und er wollte eigentlich gegen Asien weiterziehen. Und dann wurde ihm aber vom Geist gewehrt, so heißt es, nein, du gehst jetzt nicht nach Asien. Und nachts hat er einen Traum, der erschien ein Mann aus Mazedonien und der sagte, komm doch zu uns, komm herüber und hilf uns. Und Paulus hat ihm natürlich Folge geleistet, und so ging er dann Richtung Europa erstmalig mit seiner ersten Station in Philippi, Apostelgeschichte 16. Vielleicht kennt das der ein oder andere, auch die Kinder aus dem Kindergottesdienst. Da kam Paulus und Silas ins Gefängnis und es gab eine ganz wunderbare Errettung durch Gott dort. Danach zogen sie dann weiter nach Thessalonich, Apostelgeschichte 17, können wir das nachlesen. Und er unterredete sich dort an drei Sabbaten, heißt es. Also er war ganze drei Wochen quasi da. Unterredete sich dort in der Synagoge. Und neben dem Synagogengottesdienst dann natürlich auch mit den Thessalonichern. Und in Thessalonich war es dann so, in der Synagoge bekehrten sich einige Juden. Dazu bekehrten sich viele gottesfürchtige Griechen. Und dazu auch heißt es dort, einige vornehme Frauen der Stadt. Das war dann die anfängliche Gemeinde. Aber es dauerte nicht lange und es setzte direkt die Verfolgung ein. Zunächst durch die ungläubigen Juden der Synagoge und an späterer Stelle dann auch durch die eigenen Landsleute. Paulus musste fliehen, die Brüder warten ihn und es ging weiter nach Beröa als seiner nächsten Station. Aber auch dort wurde in Beröa wurde Paulus dann durch die Juden aus Thessalonich weiterverfolgt. Und er musste schon wieder weiter. Er kam dann nach Athen. Und als er dann in Athen war, da hat er seinen treuen Timotheus dann zurückgesendet nach einigen Monaten nach Thessalonich, weil ihm einfach am Herzen lag, wie geht's denn meinen Thessalonichern? Wie geht es dort meinen Brüdern und Schwestern, denen ich Christus, den Gekreuzigten, gepredigt habe und auf den sie, auf diese Predigt, so schön geantwortet haben und Christus ihr Leben geschenkt haben. Und dann schickt er den Timotheus los aus Athen und Timotheus kommt dann schließlich auch wieder zurück, dann ist Paulus mittlerweile schon in Korinth und Timotheus bringt aus all dieser Verfolgung und Bedrängnis vor Ort in Thessalonich eigentlich nur die allerbesten Nachrichten mit. Also der Paulus, der war einfach begeistert und voller Freude. Die ganze Verfolgung und Bedrückung, die konnte den Thessalonichern, dieser ganz jungen Gemeinde, das war ungefähr 6 bis 12 Monate, nachdem Paulus dort war, das war nicht vom Lebensalter her, das waren ganz verschiedene Altersstufen, aber vom Alter in Christus, das waren ganz junge Christen. Und Timotheus kam zurück und hatte nur gute Nachrichten, Und das hat den Paulus so überwältigt, dass er dann den ersten Brief an die Thessalonicher geschrieben hat. Und in diesem Brief, lesen wir von all der Freude darüber, von dem Dank über das Leben in Gott, das Paulus hat. Jetzt kommt die Technik. War zu laut? So geht besser so? Und Paulus schreibt dann diesen Thessalonicher Brief, in all der Freude und dem Dank darüber, was Timotheus ihm berichten konnte aus Thessalonich, dass die Thessalonicher einfach diesen lebendigen Glauben hatten, dieses Leben in Gott, und das löst bei ihm unheimlich viel Freude und Dank aus, Der Paulus schreibt da einen Brief ganz anders als die anderen Briefe, da war kein Chaos wie in Korinth, da waren keine unverständigen Galater und schlimme Irrlehren, Das war im Großen und Ganzen wirklich einfach sehr gut. Paulus schreibt auch in dem Brief später, da werden die anderen Brüder drüber berichten, er muss zum Zweiten kommen, Christi ein paar Sachen richtig stellen, was da falsch verstanden wurde. Er ermahnt auch zu weiterer Vollkommenheit, ja, und Heiligung. Aber im Grunde ist das ein Brief, den jeder Missionar, jeder Gemeindegründer gerne schreiben wollte. Und wir gucken uns jetzt an, warum der Paulus so viel Lob und Freude und Dank über die Thessalonicher hatte, ja, und was wir dann daraus lernen können. Ich lese uns mal den kompletten Text vor. Wir haben die Verse 1 bis 6 im ersten Kapitel aus der Elberfelder 2006. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ja, und da wollen wir uns einmal die Verse so ein bisschen im Detail anschauen. Ja, das gehört zum auslegenden Teil, den wir machen. Da ist es in Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Ja, da haben wir einmal ganz klassisch, ja, das ist ein antiker Brief. Da gibt es den Absender. Paulus nimmt seine treuen Helfer mit da hinein. Ja, er ist kein Einzelkämpfer. Das wird so aber trotzdem in einer Hierarchie gezeigt. Und Paulus grüßt sie, den Adressaten, die Thessalonicher, zum Schluss dann mit Gnade euch und Friede. Und als Besonderheit, wenn man sich die anderen Paulusbriefe alle anguckt, ja, dann verzichtet Paulus in diesem Brief auf seine Anrede als Apostel. Ja. Er hätte davon seine Autorität hätte er herleiten können, aber das machte er gar nicht. Dann gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, das war nur, weil es der erste Brief war, das ist so die Frühform. Aber ich denke vielmehr, wenn man den Brief so durchliest und auch dann mitbekommt, dass Paulus dort in Erweisung des Geistes und der Kraft gepredigt hatte, dann glaube ich, es war gar nicht nötig, dass er sich da nochmal als Apostel vorstellt. Die wussten das. Ja, das war gesetzt. Paulus schreibt an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und damit nimmt er eine doppelte Abgrenzung vor. Ja? Wir lesen hier in der Elberfelder Übersetzung Gemeinde. Im griechischen Original Ekklesia, das wird auch mit Versammlung übersetzt. Und diese Art von Versammlung, das hätte eigentlich für alle Arten von öffentlichen Versammlungen in Griechenland gegolten, egal ob sie heidnisch waren, ja, was immer sie zum Zweck hatten. Deshalb war es wichtig, dass er hier den Zusatz macht, nein, das ist die Versammlung in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja. Die zweite Abgrenzung, die Paulus vornimmt, ist die zur Synagoge. Ja. Er hätte ja theoretisch auch das Wort Synagoge, das ist im Griechischen genauso verwenden können, aber das macht er nicht. Das hier ist keine Synagoge 2.0, das ist die Gemeinde Christi. Und das bringt auch dadurch nochmal verstärkt zum Ausdruck, dass er sagt, und in dem Herrn Jesus Christus. Ja. Mit Gott dem Vater, da hätte die Synagoge vielleicht noch Ja sagen können. Aber in dem Herrn Jesus Christus, das war die Abgrenzung dazu. Und überall dort, wo vom Vater die Rede ist, ja, da konnten sich die Thessalonicher auch als Kinder begreifen. Da, wo vom Herrn Jesus Christus die Rede ist, da wussten sie, dass sie auch Knechte sind. Und diesen spricht Paulus dann nicht nur als Gruß, sondern als Segen zu, Gnade euch und Friede. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, wieso segnet der sie jetzt nochmal mit Gnade und Friede? Die sind doch eigentlich begnadigt, die sind doch unter das Kreuz Christi bekommen. Die haben unverdient, ja, jetzt ihre Schuld erlassen bekommen, dieses Geschenk angenommen und Frieden mit Gott. Ja. Aber Paulus segnet sie hier nochmals ganz am Anfang mit Gnade und Friede. Und der Grund ist ganz einfach. Also, Es mag ja sein, dass es vielleicht auch hier einen gibt, der sagt, oh, ich habe immer genug Gnade und Friede. Ja, also ich würde jetzt nicht dazu gehören und ich glaube, bei den Thessalonichern war es auch nicht so. Die brauchten auch jeden Tag neu Gnade und Friede. Weil Gnade ist letztendlich das, diese unverdiente Gunst, das unverdiente Geschenk, die unverdiente Liebestat, das unverdiente Wohlwollen, das Gott uns zukommen lässt, ja, und aus dem alles, was wir an Frucht hervorbringen können in Christus, hervorgeht. Das ist alles aus Gnade, ja, und das dürfen wir immer aufs Neue erbitten, ja. Petrus spricht zum Beispiel in seinen Briefen auch von einem Wachsen in der Gnade, ja. Und durch die Gnade können wir, wie es in Römer 8 steht, auch nur zum Ebenbild Christi weiterhin wachsen. Das ist Gnade. Und wenn wir jetzt weitergehen dann im Text, da, das können wir im Hinterkopf behalten. Paulus schreibt später an die Korinther im 2. Korinther 8, mit Gnade sind wir ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ja? Also im Hinterkopf behalten, die Gnade als Ausrüstung zu jedem guten Werk. Vers 2 und 3 schreibt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt hier also voller Freude, dass sie Gott zunächst für alle Thessalonicher danken. Ja, da ist keiner ausgenommen. Und er tut es auf drei verschiedene Arten. Aus dem Text heraus, indem er die Thessalonicher, ja, also er mit Timotheus und Silvanus in ihren Gebeten erwähnen, ja, dass sie im Gebet an sie denken, dass sie zweitens an den lebendigen Glauben der Thessalonicher gedenken und dass er drittens, dass sie die Auserwählung der Thessalonicher kennen, das sehen wir dann im folgenden Vers 4 noch. Und das tun sie alle Zeit, ja, im Sinne von regelmäßig. Und ebenso, wenn Paulus sagt unablässig, dann darf man das jetzt nicht so verstehen, dass Paulus ein Ein-Mann-24-Stunden-Gebet ist. Ja. Hier gibt es so die schöne Einrichtung von dem 24-Stunden-Gebet. Ja. Paulus hatte auch noch andere Dinge zu tun und er hatte ja auch für andere Gemeinden zu beten. Aber das meint für uns, er hatte ein Gebetsleben. Ja. Er hatte eine betende Lebenshaltung. Das gehörte zu seinem Alltag. Und als Apostel und Gemeindegründer und als ein Hirte aus der Ferne nimmt er das ganz ernst. Den Dank, aber auch die Fürbitte für seine Thessalonicher und alle Gemeinden, die er gegründet hat. Und er gedenkt an ihr Leben in Gott, also an ihren lebendigen Glauben. Er denkt darüber nach, ja, was die Thessalonicher tun in der Tat. Und Paulus hatte den Dreiklang von Glaube, Liebe und Hoffnung erstmal, den er auch in anderen Briefen anspricht, ja. Der Glaube als das Vertrauen in Gott, in das Kreuz Christi, in alle Zusagen und Verheißungen Gottes. Die Liebe, ja, die sich ausdrückt in Liebe zu Gott und meinem Nächsten und die Hoffnung auf die Rückkehr Christi und die Auferstehung von den Toten. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. Ja, es bleibt nicht theoretisch bei Glaube, Liebe, Hoffnung bei den Thessalonichern. Nein, das zeigt sich in der Tat. Und deswegen kann Paulus hier sprechen von Werk des Glaubens. Ja, was ist das? Ein Werk des Glaubens, das ist ein wirkender, ein echter, ein lebendiger Glaube. Ja, und damit ist nicht gemeint, das Werk, dass wir an Gott glauben, an sich, vielleicht allenfalls der Anfang, das Hinwenden zum wahren und lebendigen Gott, ja, wie es am Ende des Kapitels steht. Es ist auch nicht gemeint, dass der Glaube durch Gott gewirkt ist. Und es ist schon gar nicht gemeint, dass wir durch Werke gerecht werden, ja. Das werden wir nicht. Die Thessalonicher sind aus Glauben gerecht allein, ja. Aber von Jakobus lernen wir im 2. Kapitel seines Briefes, dass der Glaube ohne Werke tot ist, ja. Und Paulus geht hier darauf ein, in dem Sinne, Werke sind nie der Grund unserer Rettung, niemals. Sie können aber ein Indiz sein, ein äußerliches, dass wir errettet sind, ja. denn das drückt sich aus, ja, im Leben mit Gott. Und die Thessalonicher hatten diese Werke, ja. Und Paulus bringt hier gesteigert zum Ausdruck, dass das ihre gesamte Lebensführung durchzieht, ja. Das ist mit Werk des Glaubens gemeint. Ja, das sind keine Einzelbereiche des Lebens herausgegriffen, nein, das ist das ganze Paket, ja. Sie hatten ihr Leben ganz an Christus ausgeliefert, ja. Er spricht zweitens von der Bemühung der Liebe, ja. Die Thessalonicher hatten nicht nur Liebe in Worten, sie hatten eine arbeitende, sich mühende Liebe. Im Griechischen heißt das Wort, das verwendet wird, Kopos, und das wird mit Mühe, Arbeit, Schwierigkeit übersetzt. Und dann gibt es noch ein interessantes verwandtes Verb, das mit Wehklagen, Abhauen, Beklagen übersetzt wird. Ja, da merkt man schon, da ist was Erschöpfendes drin. Ja, das ist etwas, das tun die Thessalonicher nicht aus ihrem menschlichen Fleisch heraus. Ja, da würde man vorweglaufen. Und bei Paulus ganz speziell kann man bei sehr gelehrten Auslegern lesen, ist unter dieser Bemühung der Liebe vor allem auch die Verkündigung des Evangeliums gemeint. Und das als eine aktive Liebe zu den Mitmenschen. Ja? Und die Schwierigkeiten, die dann auch zur Erschöpfung bei den Thessalonicher führten, das war zum einen der Verfolgungsdruck aus der Synagoge und zum anderen später durch die eigenen Landsleute. Ja? Und Paulus bringt ja durch diese ganze Wortwahl, durch diese Mühe und Schwierigkeit zum Ausdruck, die Thessalonicher, die hatten eine Opferbereitschaft. Ja? Die nahmen Mühe auf sich. Die Thessalonicher liebten nämlich nicht mit Worten und der Zunge allein. Worte sind immer leicht gesprochen. Aber sie liebten in der Tat und in der Wahrheit, so wie es später mal der Apostel Johannes in seinem ersten Brief ausdrückt. Die Thessalonicher hatten drittens das Ausharren in der Hoffnung. Es war ein standhaftes Ausharren, allen Widrigkeiten zum Trotz. Sie hatten, wie gesagt, den äußeren Verfolgungsdruck durch Synagoge und eigene Landsleute. Genauso hatten sie aber auch innere Ungewissheiten, ja, die man auch dazu nehmen kann. Wir lesen, und das finde ich persönlich ganz, ganz putzig und liebevoll, die Thessalonicher machten sich Sorgen um ihre bereits verstorbenen Geschwister. Und zwar bezüglich der Rückkehr Christi, was mit ihnen geschehen würde, ja. Also die hatten keine Ruhe, was passiert mit unseren verstorbenen Geschwistern, ja. Toll, also ich bin jetzt auch begeistert, ja, ich bin nochmal zurückhaltend, ja. Und all das war gegründet worauf, ja, auf unseren Herrn Jesus Christus. Und zwar nicht nur der letzte Teil, das Ausharren in der Hoffnung, nein, alle drei Teile, ja. Das sind so Dinge, die man lernt, wenn man sich das Griechische anguckt, ja. All das, ja, quasi das Werk des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung, ging alles zurück auf unseren Herrn Jesus Christus. Der war die Wurzel, der Gekreuzigte und Auferstandene. Ja, und wenn wir uns das vor Augen halten, ja, sein Leben, sein Sterben, ganz klar. Nur er konnte das sein. Und das alles war vom Angesicht Gottes des Vaters. Das zeigt uns, vor dem Angesicht Gottes des Vaters, da bleibt erstens nichts verborgen und er kennt zweitens die Echtheit aller Dinge. Ja, damit drückt Paulus aus, damit bestätige ich hier die Echtheit. In Vers 4 heißt es, das ist der dritte Punkt vom Dank, den wir schon mal angesprochen hatten, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ja, Paulus dankt, ja, indem er sagt, wir kennen, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Auserwählung der Thessalonicher, der Grund war ein ganz einfacher. Es war Gottes Liebe. Ja? Mit dieser Auserwählung ist hier nicht gemeint, was gewisse Richtungen reininterpretieren, dass Gott vorherbestimmt hat, wer Heil, ja, und wer Verdammnis hat. Nein, es ist eine Auserwählung als Teil des Leibes Christi, ja, und wir sind wie er, wie Jesus, ja, wir haben Anteil an seinem Dienst und seiner Erwählung. Das bringt Paulus mit Auserwählung hier zum Ausdruck. Und er schreibt in Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. weil das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu den Thessalonicher kam, weiß Paulus um ihre Auserwählung. Die Botschaft erfolgte in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das war eine Wirkung, die kam nicht von Paulus. Die ging von Gottes Wort, von Gott selbst aus. Ja? Und die Tatsache, dass die Thessalonicher, das kann man im 9. Vers, den wir heute nicht betrachten, dann lernen, sich weg von den Götzen hingewandt haben zum lebendigen und wahren Gott. Ja? Das war der Beweis, ja? Diese Tatsache für die Kraft des Evangeliums zur Errettung. Ja, und von dieser Kraft schreibt Paulus zum Beispiel auch im Römerbrief. Ja. Jesus hatte einst in Apostelgeschichte 1 verheißen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann geht es weiter, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau in dieser Kraft, dieses Zeugnisses, predigte Paulus das Evangelium den Thessalonichern. Und das in voller Gewissheit, dass das die wichtigste Botschaft überhaupt für die Thessalonicher ist, nämlich zu ihrer Errettung in Christus. Es gab keine wichtigere Botschaft. Und Paulus predigte das nicht mit Redekunst, wie sie bei den Griechen sehr angesehen war. Er predigte das nicht in menschlicher Weisheit. Ja, er versuchte das nicht mit Logik zu erklären. Er nahm keine philosophischen Argumente, er hatte keine Show-Effekte. Er setzte einfach auf die reine und schlichte Kraft des Wortes Gottes. Ja? Denn das Wort Gottes kann Menschen überführen. Ja? Und Geist und Kraft Gottes werden dann sichtbar an einem veränderten Leben. Ja? Und davon ist hier die Rede. Denn Paulus predigte Christus, den Gekreuzigten, in aller Schlichtheit. Ja? Und die Wirkung überließ er einfach dem lebendigen und wirksamen Wort Gottes. Ja? Und beglaubigt wurde diese Predigt einfach durch das vorbildliche und geheiligte Leben von Paulus, Silvanus und Timotheus. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Teil, das man nicht unterschätzen darf. Die Thessalonicher konnten sehen, die reden nicht nur, die sind auch so. In Kapitel 2, was dann ein lieber Bruder vorstellen wird demnächst, ja, kann man dann über dieses vorbildliche Leben und Geheiligte mehr erfahren. Und in Vers 6 schreibt Paulus dann, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Die Thessalonicher sind Nachahmer von Paulus geworden. Und von Jesus selbst, direkt und indirekt. Denn Paulus selbst war ja auch nur ein Nachahmer Christi. Ja? Er schreibt mal an die Korinther, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und sie sind dadurch Nachahmer von Paulus und Christus geworden, indem sie das Evangelium aufgenommen haben. Und zwar in viel Bedrängnis. Ja? Paulus hat das Evangelium von Christus, dem Gekreuzigten, gepredigt. Ja, wir haben Passionszeit, da steckt die Leidensgeschichte drin. Aber all diese Bedrängnis, der Verfolgungsdruck, ja, und all diese Trübsal hat die Thessalonicher nicht abhalten können von der Freude. Die Freude in Christus, die Freude über das Evangelium, war größer als das äußere Leid. Ja. Die Thessalonicher hatten etwas, das war von Gott geschenkt und es war nicht menschlichen Ursprungs. Es war vom Heiligen Geist gewirkt, ja. Es war die Freude im Heiligen Geist, die Freude, die ihnen geschenkt wurde und der alle menschliche Bedrückung nichts anhaben konnte. Sie hatten das Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. So werden wir es dann im 2. Kapitel lesen. Ja, da wurde ein unvergänglicher Same gesät. Ich fasse mal zusammen, bevor wir dann zu einer ganz praktischen Anwendung auf unser Leben kommen. Ja. Paulus hatte eine unheimliche große Freude, eine Begeisterung, einen Dank an Gott, ja, über die Thessalonicher und über ihren lebendigen Glauben. Und den hat er aus vier Gründen. Er hat ihn erstens, weil da ein wirkender Glaube, eine bemühende Liebe und eine ausharrende Hoffnung ist. Er hat ihn zweitens, weil Gottes Wort so mächtig an ihnen gewirkt hatte. Er hat ihn drittens, weil die Thessalonicher Nachahmer von Paulus und von Christus geworden sind. Und weil sie viertens in aller Bedrängnis Freude durch den Heiligen Geist hatten. Was ist jetzt der Anspruch an uns, ja, den wir davon ableiten können? Wir fokussieren uns mal auf den ersten Punkt, den ich genannt habe. Ja, wir gucken auf die Thessalonicher. Paulus hatte ganz viel Freude und Lob über sie und Dank an Gott für sie. Und das hatte er in dem ersten Punkt, weil sie wirkenden Glauben, bemühende Liebe und ausharrende Hoffnung zeigten. Ja? Also machen wir die Transferleistung. Ja? Wenn ein Paulus, ja, oder ein Außenstehender oder ein Gemeindegründer, ja, der Jürgen, dann große Freude und Dank, ja, über uns haben sollte, dann sollten auch wir wirkenden Glauben, bemühende Liebe und ausharrende Hoffnung aufzeigen können, ja. Das kann man zusammenfassen unter Leben in Gott, unter lebendigem Glauben, ja. Und wir gucken uns jetzt einfach nochmal die drei einzelnen Bestandteile an. Der wirkende Glaube, da stelle ich uns die Frage, ob wir dieses Vertrauen in Gott haben, ja. Und zwar auch dann, wenn die Dinge manchmal so sind, ja, dass wir gar nicht mehr durchsehen, ja. Dass da nur noch Nebel um uns rum ist und dass wir uns wirklich im Vertrauen und Glauben Gott völlig überlassen müssen. Ja? Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir vertrauen auf den guten Hirten. Der wirkende Glaube, der echte Glaube, das ist ein Glaube, der im Alltag sichtbar wird, im ganz normalen täglichen Leben. Ja? Das wäre nur Beobachtung, wenn Menschen uns beobachten, ob sie sehen können, ja, okay, ich weiß, ne, der spricht immer von Christus, aber wenn ich in mir so angucke, naja, da sehe ich jetzt nicht so viel, ja, bei dem Sascha hier, ja. Es geht darum, was wir tun und was wir lassen. Egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist, am Arbeitsplatz, in der Schule, ja. Dort, wo uns die Leute kennen, aber auch dort, wo uns die Leute nicht kennen, ja. Und da ist kein Lebensbereich ausgenommen. Und da stelle ich uns nochmal die Frage, wir Christen haben oftmals so eine Angewohnheit, wir haben so ein, zwei Bereiche, die wir so gern von Jesus zurückhalten. Ja? Die packen wir so in den Schrank, sagen, ja, Jesus, du bist mein Herr, aber über diesen einen Lebensbereich, da bestimme ich lieber selbst. Ja? Und das möchte ich hier mal als praktische Hausaufgabe mitgeben, wo ist denn vielleicht bei dir ganz persönlich dieser eine Bereich, wo du sagst, oh, da lasse ich Jesus aber nicht mitreden. Ja? Die bemühende Liebe. Die Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Ja, wenn wir uns erinnern, als Jesus mal gefragt wurde, was ist denn das größte Gebot? Da hat er geantwortet, liebe Gott, deinen Vater über alles. Ja, und das Nächste ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Wenn Liebe nur in Worten und Lippenbekenntnissen erfolgt, das ist das was ganz Furchtbares. Ja? Liebe muss immer in der Tat und in der Wahrheit erkennbar sein. Ja? Und die bemühende, die arbeitende Liebe ist es, die Worten Taten folgen lässt. Die lässt sich das etwas kosten. Ja? Und da haben wir wieder die Opferbereitschaft, von der wir schon gehört haben. Ja? Da kommen wir wieder auf das Wort Mühe, Schwierigkeit, da wo man am liebsten abhauen würde, menschlich gesehen. Ja? Aber das Tolle ist, weil wir uns diese Liebe erstmal von Gott haben schenken lassen und die Gnade, andere Menschen auch lieben zu können, dann ist es im Endeffekt etwas, das uns trotzdem leicht fällt. Und ja, wie sieht's denn bei uns ganz persönlich aus? Haben wir diese Liebe, die Opfer bringen kann für Mitmenschen, ja? für den Dienst Gottes an ihn, ja, lassen wir uns das Zeit, Geld, Annehmlichkeiten ansehen, ja, oder vieles andere auch wirklich kosten. Ja, wenn es um das Wohl und vor allem das Seelenheil anderer Menschen geht. Und Paulus hat mit dieser bemühenden Liebe vor allem auch die Verkündigung des Evangeliums gemeint, ja, weil das einfach die wichtigste Botschaft überhaupt ist. Und jetzt magst du zu Recht sagen, ja, es ist nicht jeder zum Straßenprediger geboren, ja, oder er hat vielleicht nicht die Gabe, so das Wesen andere aktiv anzusprechen. Aber das macht nichts, ja. In der Gemeinde, in der ich so sozialisiert wurde als Christ, ja, in der landeskirchlichen Gemeinschaft, da hat man immer von Wort, Werk und Wesen gesprochen, ja. Wir können nicht nur mit Worten evangelisieren, ja. Wir können durch unser Werk evangelisieren oder auch einfach durch unser Wesen, ja. Ich kenne Geschwister, die sind vom Wesen so, dass sie nicht aus sich rausgehen, so extrovertiert andere anzusprechen. Aber einfach durch ihr liebevolles Wesen, durch ihre ganze Art, ja, sind schon ganz viele Menschen zu Christus hingezogen worden. Ich kenne Brüder, die reparieren Leuten, die kein Geld haben, einfach die Autos, ja, unter unglaublichen Schwierigkeiten manchmal, ja. Je älter das Auto, desto größer der Aufwand, ja. Auch keine Profi-Werkstatt. Und all das sind Dinge, das ist bemühende Liebe, ja. Und auch all das, ja, wenn wir jetzt kein Straßenprediger sind, das zieht Menschen zu Christus. Das ist ein lebendiger Hinweis auf Jesus. Und als praktischer Beispiel auch, der Bernhard hat mir das jetzt vorweggenommen, ja. Ich wusste das von Grünen Donnerstag, ne, bis über Ostern ist dieser OM-Einsatz. Und da habe ich jetzt einfach mal nochmal neu in den Raum gestellt, so, wer vielleicht mal einen Impuls sucht, ja, rauszugehen zu den Menschen und ihnen das Evangelium aktiv zu verkündigen. Und manchmal muss man da einfach ins Wasser springen, ja, wenn man das noch nie gemacht hat und dann von Geschwistern mal an die Hand genommen wird, ja, dann kann man das auch auf eine gewisse Weise lernen. Der Herr kann Gnade dazu schenken, ja. Und wer diesen Impuls sucht, der Bernhard hat ihn vorhin schon angesprochen. Ganz tolle Gelegenheit. Die ausharrende Hoffnung als letzter Punkt vom lebendigen Glauben, ja, der Freude und Dank auslöst. Wir in Deutschland haben jetzt nicht so einen äußeren Verfolgungsdruck wie ganz viele Geschwister in islamischen Ländern, in Nordkorea oder auch in Indien, ja. Auch in Indien, von der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz so bemerkt, sind ganz viele christliche Einrichtungen in den letzten Jahren geschlossen worden. Wir wissen das von einem Patenkind, da wurde quasi ein Heim mit einer Schule da aufgelöst, ja, da ging es ganz hart zu. Also es gibt Geschwister in der Welt, das kann man über die Carmel-Mission und auch über andere Missionswerke erfahren, die wirklich genau diesen äußeren Verfolgungsdruck haben, wie ihn die Thessalonicher damals hatten, ja, das ist immer noch aktuell. Wir haben ihn jetzt in Deutschland nicht so, ja, was wir haben, dass wir sehen, dass ganz viele Dinge in unserem Land immer stärker irgendwie gegen Christus ausgerichtet werden, ja. Und das bringt uns natürlich auch Bedrückung. Aber wir haben auch jeder in unserem eigenen Leben immer Dinge, ja, mit denen wir selber eigentlich gar nicht mehr fertig werden können. Das kann unsere Krankheit oder das Leiden von Geschwistern in der Familie sein. Das können Dinge sein, die uns generell überfordern, die uns so in Bedrängnis und Trübsal bringen, wenn wir vielleicht auch unseren Arbeitsplatz verlieren, wenn wir einfach schwere Not haben. Und vielleicht ist diese Not auch, dass wir Familienmitglieder oder liebe Freunde und Bekannte haben, die einfach noch nicht Jesus kennen. Ja? Und wer das vielleicht kennt, wenn die Großeltern wieder mal ins Krankenhaus kommen und man denkt, das ist vielleicht das letzte Mal, ja, und sie dort nicht wieder rauskommen, und sie sind noch nicht errettet, ja. Das ist eine ganz schwere Last, ja. Und da brauchen wir ein Ausharren auch in der Hoffnung. Und ein ganz tolles Beispiel für Ausharren in der Hoffnung, das ist mir persönlich ein älterer Bruder, den ich gut kenne. Der hatte vor anderthalb Jahren einen Schlaganfall, hatte dann noch eine Lungenembolie. Da kam ins Krankenhaus und der lag schon im Hospiz. Der war 6 Monate im Hospiz und kam da aber wieder raus. Ja, also nach 6 Monaten sagen die, nee, jetzt musst du wieder, ja. Und wir hatten zu Rolf, er hatte immer bei uns speziellen Brüdern dann schon den Spitznamen der Highlander, ja. Also, ja, er hatte den Highland und er war der Highlander im Sinne von Rolf ist einfach, ja, nicht tot zu kriegen. Und der Bruder ist jetzt aber seit 1,5 Jahren wirklich ans Bett gefesselt. Ja, am Anfang konnte er manchmal noch in den Rollstuhl gesetzt werden im Hospiz, aber das geht auch nicht mehr. Der ist jetzt im Pflegeheim und der kann nur noch im Bett liegen. Ja, der kann seine Arme noch ein bisschen bewegen. Er kann gestikulieren natürlich mit dem Gesicht, mit den Augen. Manchmal kann er auf eine Frage ein Ja antworten, aber mehr als 2-mal geht es eigentlich auch nicht. Aber dieser Bruder ist mir ein ganz, ganz großes Vorbild. Denn wenn er so im Wochentakt Besuch bekommt von seinem leiblichen Bruder oder dann von seinen geistlichen Brüdern und wir dann hingehen und ihm etwas aus dem Evangelium oder einem Psalm vorlesen oder vielleicht eine kleine Spurgeon-Andacht. Manchmal spielen wir ihm einfach ein schönes altes Lied vor. So, ich bete an die Macht der Liebe. Und dann kommt einfach Freude auf sein Gesicht. Und manchmal hat er auch Freudentränen, ja. Und obwohl er eigentlich nicht mehr reden kann, das ist das ganz Tolle, mein einer Bruder glaubt mir das nie, weil wenn wir zusammen da sind, dann hat er das noch nie gehört. Ich höre das immer nur alleine. Wenn wir mit dem Bruder dann beten, manchmal kann der im Gebet dann auch antworten. Und dann betet der auf einmal wie ein Wasserfall. Kurioserweise tut er das auf Portugiesisch, weil er mal in Brasilien gelebt hat und ich denke, das hat wahrscheinlich auch irgendwas mit seinem Hirnschlag zu tun. Ich dachte am Anfang erst, ja, als ich das erste Mal gehört habe, er hat sein Gebiss vergessen oder ist jetzt irgendwie Kauderwelsch. Nein, dann kam er, das ist Portugiesisch, tatsächlich, ja. Und ja, ich weiß, wir haben Geschwister, ne? Ihr könnt Portugiesisch, ja. Und ich kann die Sprache nur ansatzweise, ich kann ein bisschen Spanisch, ne, und so ein paar Brocken kriege ich da raus, aber es ist völlig klar, der setzt an in einer Freude. Das ist ein Lobpreis. Das ist ein Lobpreis. Der liegt auf seinem Bett, gefangen in seinem Körper quasi. Und dann setzt der Bruder an zu einem Lobpreis an Gott. Und obwohl ich den genauen Text nicht verstehe, ist das völlig klar. Es ist völlig klar. Ja. Und dieses Ausharren in der Hoffnung, das möchte ich uns einfach mal mitgeben. Der hat nichts anderes mehr in Anführungszeichen, ja, als Christus die Hoffnung der Herrlichkeit, ja. Der hat hier in diesem Leben nichts mehr zu erwarten. Der wartet nur noch darauf, heimgeholt werden zu seinem Heiland. Aber er hat diese Freude im Heiligen Geist trotz aller Bedrängnis. Und dieses Ausharren in der Hoffnung, das wünsche ich uns allen, ja. Und mir ganz persönlich. Das ist mir ein tolles Vorbild. Und wir kommen jetzt auch schon zum Schluss, ja. Ja. Wir haben das alles gehört, ja. So, das ist so der Anspruch an uns, ja. Und ich habe noch ein kleines Beispiel für uns. Wenn wir uns mal überlegen würden, ja, ich habe jetzt das Handy nicht, aber wir alle haben Handys, ja. Wir sind total überwacht, ja, die ganze Zeit. Ja, Google, Apple wissen alle, was wir reden, was wir hören, wo wir sind, wie lange wir sind, mit wem, warum, wie auch immer. Jetzt haben wir noch die künstliche Intelligenz, die kommt dazu, ja. Wenn wir uns das mal vorstellen, die künstliche Intelligenz, ja, würde unser Leben der letzten 7 Tage so auswerten unter den vorgegebenen Parametern, hätte Paulus da große, große Freude und Dank darüber, ja, was bei mir so persönlich gelaufen ist. Ja, was würde da stehen auf so einem kleinen, ja, Notenblatt, Schulnoten 1-6, wirkender Glaube, bemühende Liebe, ausharrende Hoffnung. Was würde da als Kommentar stehen nach dem Motto, ja, Sascha, 3-mal Jesus, mutig bekannt, aber 5-mal in der Tat verleugnet. Ja, ja. Wir halten fest, als Ermutigung zum Schluss. Unser Leben mit Jesus hängt nicht von äußeren Umständen ab. Das lernen wir von den Thessalonikern. Gott lässt sich nicht von äußeren Umständen aufhalten. Ja. Die Thessalonicher waren weiter zur Ermutigung ganz junge Christen. Sie waren ganz jung im Herrn, unabhängig vom Lebensalter. Ja. Sie hatten ganz unterschiedliche Herkunft, soziale Stellung, Bildung. Sie hatten, ja, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ganz wichtig, die Thessalonicher waren keine Supermänner, ja. Das nehmen wir hier mit. Sie zeigten vom lebenden Gott heraus Glaube, Liebe und Hoffnung. Und diese hatten ganz praktische Auswirkungen, ja. Und ich möchte nochmal zum Schluss erwähnen, es geht hier nicht darum, ja, ein schneller, höher, weiter aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung. Wir werden immer scheitern. Aber es geht daraus, dass wir uns vergegenwärtigen, so wie wir es die letzten Wochen oft gehört haben in dem schönen Vers aus 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Hier ist niemand zu jung, niemand zu alt, im Leben wie im Glauben. Hier ist niemand zu arm, niemand zu reich, niemand zu dumm, niemand zu schlau, ja, als dass die Gnade Gottes an ihm diesen lebendigen Glauben ja, hervorbringen könnte, als dass die Gnade Gottes an ihm verhindert werden könnte. Und ich wünsche uns, ja, dass wir einen lebenden Gott so führen können, ja, dass wir auch diese Freude und diesen Dank auslösen können. Und der Herr Jesus Christus segne euch dazu mit wirkendem Glauben, arbeitender Liebe, ausharrender Hoffnung und all der nötigen Gnade dazu. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.